Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute mit Silke Hane im Studio. Guten Tag. Und bis 18 Uhr mit den Themen aus Wirtschaft und Gesellschaft. Wir schauen heute auf Chinas Wirtschaft, die das erste Mal seit den Aufzeichnungen darüber in einem Quartal geschrumpft ist. Außerdem werfen wir auch einen Blick auf Frankreichs Wirtschaft. Und auch dort liegt die Wirtschaft nämlich brach. Außerdem fragen wir, wie passt es zusammen, dass Konzerne Dividende zahlen, gleichzeitig aber Beschäftigte in Kurzarbeit schicken? Ab 18.10 Uhr erwarten Sie dann hier im Deutschlandfunk wie gewohnt die Themen aus der deutschen und internationalen Politik. Starten wir diesen Abend mit Informationen über die Entwicklung an der Börse heute. Deutschland bereitet sich auf den schrittweisen Anlauf des öffentlichen Lebens vor, auch die Vereinigten Staaten. Frage an unseren Börsenbeobachter Volker Hirt. An der Börse wird ja auf die Zukunft gewettet. Was sagen denn die Anlegerinnen und Anleger jetzt?
Sie wetten, dass die Zukunft sehr gut werden wird. Anders kann man sich das nicht erklären. Der DAX hat zugelegt um 2,8% und steht bei knapp 10.600 Punkten. Aber es gab auch so ein paar Treiber. Denn alles, was Hoffnung macht, wird natürlich aufgesogen wie so ein trockener Schwamm und vielleicht auch übertrieben bewertet. Da gibt es ja dieses Remdesivir, haben wir vielleicht schon mal gehört, in den letzten Tagen eigentlich ein Medikament gegen Ebola. Aber es gab ja schon immer das Gerücht, es könnte auch wirksam sein gegen Covid-19. Da gibt es jetzt tatsächlich nach ersten Studien der Uni in Chicago Bestätigung, Belege dafür. Das ist wirklich wirksam. Das ist noch nicht offiziell, sollte eigentlich gar nicht durchsickern. Aber natürlich in diesen Zeiten ist man da sehr dankbar für solche Gerüchte. Vor allem die Firma Gilead, die das produziert, hat sich natürlich gefreut. Also das ist das eine. Und das zweite, es gibt ja nicht nur die Nicht-Infizierten, es gibt auch die nicht Investierten und die glauben, da fährt jetzt ein Zug ohne sie ab, da müssen sie jetzt draufspringen auf den Aktienzug. Es gilt für Privatanleger, aber auch für Fondsmanager und deswegen gab es heute einige Signale, die den DAX nach oben getrieben haben.
Ab Montag dürfen in Deutschland ja auch Autohäuser wieder öffnen, aber bisher ist Europas Automarkt in der Corona-Krise eingebrochen. Im März wurden EU-weit gut 55% weniger Neufahrzeuge verkauft als vor einem Jahr, aber heute stiegen die Aktien. Warum?
Ja, man sagt jetzt einfach, das kann ja nicht so weitergehen. Die Menschen, die jetzt kein Auto gekauft haben, in Italien waren es sogar -85%. Aber klar, wenn die Autohäuser zu sind, dann geht man jetzt davon aus, dann werden die einen Nachholbedarf haben. So war es ja auch in China, als da das Leben wieder begann. Dann standen die Leute vor Autohäusern tatsächlich Schlange. Und das ist die Hoffnung. Daimler, VW, BMW, fast alle 5% im Plus.
Ist das auch der Grund, diese Hoffnung, warum Boeing-Aktien steigen heute?
Ja, sicherlich. Boeing hat die Produktion natürlich gestoppt, wie so viele Industrieunternehmen in den USA auch. Aber nach entsprechenden Signalen aus dem Weißen Haus wollen sie jetzt die Arbeit wieder aufnehmen. Aber es wird eine eingeschränkte Produktion definitiv bleiben, denn nach den Unfällen, die es gegeben hat, nach den Flugzeugabstürzen, gab es ja ein Startverbot für die 737 MAX. Die wird nicht mehr produziert. Und auch der Dreamliner hatte ja Probleme. Auch da wird wohl nicht mehr die Produktion aufgenommen. Trotzdem nachbörslich stieg die Aktie gestern um 8%. Ich dachte, naja, das wird es dann wohl gewesen sein. Nein, heute nochmal um 10% zugelegt. Aber da sind wir jetzt etwa bei $150. Vor zwei Jahren kostete die Boeing-Aktie noch $450.
Anderes Bild bei der Lufthansa. Die Aktie ist in den letzten Wochen extrem gefallen und sie nähert sich einer kritischen Grenze.
Das stimmt, denn der Börsenwert, der liegt jetzt bei 3,5 Milliarden Euro. So ein Börsenwert ist ein Kriterium, um im DAX zu bleiben. Es gibt natürlich noch andere wie Umsatz. Also da muss die Lufthansa hoffen, dass jetzt in den nächsten Wochen noch was passiert. Sonst werden sie tatsächlich aus dem DAX rausfliegen. Aber es gibt einige Analysten, die sagen, der Kurs wird noch eher sinken.
Und dann schauen wir noch auf den Euro, die Rendite deutscher Staatsanleihen und den Goldpreis.
Ja, der Goldpreis, der hatte ja in den letzten Wochen immer Höchststände gefeiert. Typisches Phänomen, wenn Anleger ihre Scheu jetzt verlieren und in andere Märkte einsteigen, wieder bei den Aktien, dann verkaufen sie Gold wieder. Entsprechend ging heute die Feinunze um 40 Euro zurück, kostet jetzt aktuell 1.556 Euro. Die Anleihen verteuern sich wie an jedem Tag in dieser Woche. Die Rendite sinkt um weitere 2 Basispunkte auf jetzt -0,47%. Der Euro hat sich leicht erholt, kostet jetzt $1,088.
Börseninformationen von Volker Hirt, danke nach Frankfurt. Ein stufenweises Wiederanfahren statt eines großen Tag X. Auf dieses Modell haben sich Bundeskanzlerin Merkel und die Länderchefs am Mittwoch geeinigt. Manche Geschäfte dürfen ab Montag öffnen. Über weitere Schritte wird dann im Zwei-Wochen-Takt entschieden. Unter den mächtigen Wirtschaftsverbänden sorgt das aber nicht etwa für Erleichterung. Sie fordern von der Politik mehr Planungssicherheit. So auch heute bei Beratungen mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, wie Katharina Hamberger berichtet.
Von den Wirtschaftsverbänden gibt es zunächst erst einmal Lob für die Bundesregierung und die von ihr schnell getroffenen Maßnahmen, um Unternehmen zu helfen. Diesem Lob jedoch folgt ein Aber. Denn gleichzeitig steht für sie die Frage im Raum, wie geht es weiter? Die Krise, sie sei noch nicht vorbei, sagt Erik Schweizer, Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages. Er hat auch ganz konkrete Forderungen an die Politik, unter anderem ein Kurzarbeitergeld für Auszubildende im Hotelgewerbe oder Einzelhandelsgeschäften. Zudem betonte Schweizer, gerade in einer Phase wie jetzt sei Liquidität für die Unternehmen alles.
Und dafür ist es notwendig, dass wenn sie im letzten Jahr Gewinne gemacht haben, in diesem Jahr werden sie Verluste machen, dass man bereits jetzt diesen Verlust mit dem Gewinn berechnen kann, einem sowieso im nächsten Jahr zustehen würde. Nur im nächsten Jahr ist es dann wahrscheinlich für viele zu spät.
So der DIHK-Präsident. Neben der akuten Hilfe braucht es aus seiner Sicht aber auch einen konkreten Fahrplan, um den Unternehmen die Möglichkeit zu geben, sich vorzubereiten. Das betonte auch Dieter Kempf, Präsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie, nach dem Gespräch mit dem Wirtschaftsminister. Ihm geht es darum, auch die langfristigen Folgen für viele Unternehmen im Blick zu haben, vor allem von solchen, die nicht von sogenannten Rebound-Effekten profitieren, also die Verluste nicht mehr aufholen können.
Eine Erholung hin zum Niveau vor der Krise wird es aus unserer Sicht so schnell nicht geben. Wenn wir Glück haben, Ende des nächsten Kalenderjahres, wenn wir Pech haben, wird das erst im übernächsten Jahr die Folge sein.
Ihnen sorge auch ein wenig, so Kempf?
Dass sich die Vorbereitung der Politik zum Neustart in 14 Tagesplänen erschöpfen könnte.
Seine dringliche Bitte sei deshalb, diese Intervalle zu schließen. Auch um für mehr Einheitlichkeit zu sorgen, was die Regelungen in den Ländern betrifft, appelliert Kempf an die Bundesregierung. Dies fordert auch der Handelsverband Deutschland. Dessen Präsident Josef St. Johanser übt dahingehend vor allem Kritik an der 800-Quadratmeter-Regelung, also dass nur Geschäfte bis zu dieser Größe öffnen dürfen. Die Priorität, so St. Johanser, heiße Gesundheitsschutz. Aber sobald es Lockerungen geben kann, müssten diese diskriminierungsfrei sein.
Nämlich, dass wir Bedingungen schaffen, dass der Einzelhandel insgesamt eine klare Position erkennt der Politik und nicht in jedem Einzelfall, zum Teil in den Ländern, aber zum Teil bis auf Kommune heruntergebrochen, andere Regelungen trifft.
Der Wirtschaftsminister selbst zeigt Verständnis für die Position der Verbände.
Und die deutsche Wirtschaft hat die Chance, wenn die Eindämmung der Pandemie gelingt, im nächsten Jahr wieder Tritt zu fassen und ein beachtliches Wachstum in der Größenordnung von etwa 5% zu erreichen. Damit dies möglich ist, werden wir in einzelnen der betroffenen Branchen weitere Regelungen und Anschlussregelungen brauchen.
Wie diese konkret aussehen könnten, ließ Peter Altmaier jedoch noch offen. Man sei in Gesprächen unter anderem über Änderungen im Steuerrecht, wie sie der DIHK fordert. Es brauche nun, so der Wirtschaftsminister, eine Dialogstruktur, um einen Pakt für den Exit zustande zu bringen. Gleichzeitig habe er auch für Verständnis geworben,
dass wir bei allen Öffnungsmaßnahmen, die wir beschließen, immer auch darauf achten müssen, dass wir am Ende keine Rückschläge in der Bekämpfung der Pandemie erleiden,
sagte Altmaier nach dem heutigen Treffen mit 29 Wirtschaftsverbänden.
Katharina Hamberger berichtete aus unserem Hauptstadtstudio. Die ungleichen Vorgaben für Geschäfte verärgern unterdessen nicht nur Verbandsvertreter. Die Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof hat Klagen eingereicht gegen die Schließung ihrer Läden. Einzelheiten von Denise Friese.
Mit Eilverfahren in verschiedenen Bundesländern will die Essener Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof erreichen, dass ihre Läden wieder öffnen dürfen. Das bestätigten Gerichte zum Beispiel in Brandenburg, Bayern und das Oberverwaltungsgericht in Nordrhein-Westfalen. Die Klagen richteten sich generell gegen die Corona-Verordnungen und die angeordneten Schließungen der Geschäfte. Die Sonderregelung in Nordrhein-Westfalen, dass ab Montag auch Möbelhäuser und Babyfachmärkte öffnen dürfen, sei noch kein Bestandteil der Klage, sagte eine Sprecherin beim OVG Münster. Karstadt Kaufhof hat bundesweit 174 Filialen. Die Essener Warenhauskette musste nach eigenen Angaben vor 2 Wochen bereits aus finanzieller Not ein sogenanntes Schutzschirmverfahren beantragen.
Denise Friese berichtete. Chinas Wirtschaft gilt eigentlich als sichere Bank. Die große Bevölkerung und ihr wachsender Wohlstand haben das Land für viele Unternehmen zum wichtigsten Absatzmarkt weltweit werden lassen. Wachstumszahlen im hohen einstelligen Bereich waren bisher normal. Doch wie so vieles andere hat die Corona-Pandemie Corona-Pandemie auch diesen Zustand verändert. Das erste Mal seit Beginn der quartalsweisen Aufzeichnungen der Daten 1992 ist Chinas Wirtschaft zuletzt geschrumpft. Axel Dorloff.
Das gab es so seit Jahrzehnten nicht. Chinas Wirtschaft ist regelrecht eingebrochen. Aufgrund der vielen Beschränkungen im Kampf gegen das Coronavirus waren große Teile der chinesischen Wirtschaft von Ende Januar bis in den März hinein praktisch lahmgelegt. Mit massiven Folgen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist das Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal 2020 um 6,8% geschrumpft. Dan Wang ist Wirtschaftsanalystin bei der Economist Intelligence Unit in Peking.
So far, the industries that are suffering the most are services and export.
Die Bereiche Dienstleistungen und Export haben bislang am meisten gelitten. Der Dienstleistungssektor deshalb, weil er meist auf direktem Kontakt oder Menschengruppen beruht. Aufgrund der Quarantänevorschriften und den Regelungen zur sozialen Distanz war das aber nicht mehr möglich. Für den sinkenden Export ist vor allem die schwache globale Nachfrage verantwortlich. Solange die beiden größten Exportziele, USA und Europa, weiter in die Rezession schlittern, wird sich Chinas Exportsektor nicht erholen. Und der Export ist für fast 20% von Chinas Bruttoinlandsprodukt verantwortlich. Produktion, Logistik, Nachfrage, alles ging den Bach herunter. Und noch immer ist die Auslastung der chinesischen Industrie nicht auf dem Niveau vor der Corona-Krise, sagt Jens Hildebrandt, Chef der Deutschen Handelskammer in Peking.
Die Wirtschaft läuft noch nicht. Wir wissen, Industrieunternehmen in China im Schnitt laufen zu 80%. Der Einzelhandel und die Nachfrage ist tief im Keller. Das GDP-Ergebnis fürs erste Quartal ist ein Indikator, dass es wahrscheinlich noch schlechter aussieht, als die Zahlen überhaupt sagen.
1992 hat China damit begonnen, die Wachstumszahlen der Wirtschaft quartalsweise zu veröffentlichen. Jetzt gab es zum ersten Mal negative Quartalszahlen. Ein komplettes Jahr mit einer schrumpfenden Wirtschaft verzeichnete China zuletzt 1976, zum Ende der Kulturrevolution. Für 2020 hoffen viele Analysten auf eine nachholende Entwicklung. Auch die deutsche Wirtschaft in China, sagt Handelskammerchef Hildebrandt.
Das hängt aus meiner Sicht von zwei Punkten ab. Wird tatsächlich ein großes Nachfrage-Konjunkturprogramm aufgelegt der chinesischen Seite, die den Binnenkonsum nochmal massiv anregt? Und das zweite ist, wie schnell erholt sich das Ausland? Das sind die zwei großen Faktoren, die am Ende dazu führen könnten, dass eine Erholung tatsächlich stattfindet.
Laut einer Umfrage der Deutschen Handelskammer rechnen die deutschen Unternehmen in China im Sommer bzw. Frühherbst mit einer Normalisierung der Nachfrage. Im vergangenen Jahr war die chinesische Wirtschaft als zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt noch um 6,1% gewachsen. Für dieses Jahr gilt in China ein Wirtschaftswachstum zwischen 1% und 3% als weiter realistisch. Und wie überall gibt es auch in China Krisengewinner. Alkohol, Küchengeräte, Sportequipment für zu Hause und digitale Lernmaterialien verzeichnen alle ein Absatzplus.
Axel Dorloff berichtete, Chinas Wirtschaft ist im ersten Quartal heftig eingebrochen. Große Teile der Wirtschaft lagen von Ende Januar bis in den März brach. Ein Zustand, der aktuell auch Frankreich erfasst hat und der noch bis Mitte Mai anhält. Die Regierung hat die Ausgangssperren ja erst kürzlich verlängert. Sie versucht aber auch, den Unternehmen zu helfen. Die Maßnahmen ähneln denen in Deutschland. Bloß ist das alles für unsere Nachbarn fiskalisch ungleich schwieriger, wie Susanne Krause berichtet.
Die Champs-Élysées, als weltweit schönste Avenue gerühmt, sind menschenleer. In einem östlichen Vorort tummeln sich am helllichten Tag Rehe. In den engen Gassen des Mont Saint-Michel, sonst Tag ein, Tag aus touristischer Wallfahrtsort, ist derzeit nur Vogelgezwitscher zu hören. Die ungewohnte Stille dürfte bis Mitte Mai einhalten. Solange gilt vorerst die strikte Ausgangssperre. Offen sind Lebensmittelgeschäfte, Apotheken und Banken. Dicht bleiben alle anderen Läden, ebenso wie Schulen, Kulturstätten und Sonstiges. Eine Stunde Spaziergang ist pro Tag erlaubt, mit eidesstattlicher Erklärung. Joggen im Pariser Großraum tagsüber verboten. Das öffentliche Leben liegt komplett brach, mit verheerenden Folgen für die Wirtschaft. Das Bruttoinlandsprodukt dürfte laut Finanzminister Bruno Le Maire dieses Jahr um 8% fallen. Die Regierung in Paris hat ein Hilfsprogramm in Höhe von 110 Milliarden Euro aufgelegt. Weit niedriger als das in Deutschland, doch für Frankreich ein Kraftakt sondergleichen. Denn hier ist, anders als in der Bundesrepublik, die Haushaltslage bei Staat, Kommunen und Privatwirtschaft seit langem angespannt. Obgleich es Macron gelungen ist, die Arbeitslosigkeit zu senken, sagt Patrick Brandmeier, Geschäftsführer der deutsch-französischen Industrie- und Handelskammer in Paris.
Aber aufgrund der ganzen Aktionen der Gelbwesten, aber auch der großen Streikbewegung, die wir jetzt im Rahmen der Pensionsversicherung gesehen haben, Reformbestrebungen, haben sich leider eben im Nachklang hier die Ausgaben und die Staatsausgaben auch erhöht. Das heißt, auch hier sehen wir, dass sowohl der französische Staat, aber auch die französischen Unternehmen in einer deutlich schlechteren finanziellen Verfassung befinden, sprich letztlich auch verwundbarer sind.
Dennoch hat auch in Frankreich die Regierung beschlossen, zu klotzen. Insbesondere betreffs der Kurzarbeit, die nun 8 Millionen Arbeitnehmer betrifft. Mittwochabend erklärte der Haushaltsminister Gérald Darmanin im öffentlich-rechtlichen TV-Sender France 2.
Effectivement, l'État s'est substitué à son employeur et lui paye 80%.
Der Staat übernimmt die Lohnkosten und zahlt 84% des Nettolohns, weit mehr als jedes andere westliche Land.
Occidental ne fait ce que fait la France.
Frankreich ist zudem weltweit das beliebteste Reiseziel. 2018 kamen 89 Millionen Touristen. Doch derzeit ist noch nicht mal ein Café auf. Bei seiner Ansprache am letzten Montag kündigte Staatspräsident Emmanuel Macron an:
Rapidement, un plan spécifique sera mis en œuvre.
In Kürze wird ein Plan für die dauerhaft betroffenen Sektoren aufgelegt, wie Tourismus, Hotel- und Gaststättengewerbe, Kultur- und Veranstaltungsbereich. Ihnen werden die Sozialabgaben erlassen und spezifische Hilfen angeboten.
Des annulations de charges et des aides spécifiques seront mises en place.
Schon jetzt ist die Haushaltsverschuldung auf 115% des Bruttoinlandsprodukts hochgeschnellt. Um die Wirtschaft wieder flott zu kriegen, meinte kürzlich der Präsident des Arbeitgeberverbands MEDEF, dass die Franzosen länger arbeiten und eventuell auf Urlaubstage verzichten müssten. Der Vorschlag sorgte für so viel Aufregung, dass er sofort wieder vom Tisch war. Auch Minister Darmanin erklärte im Fernsehen, es stehe nicht zur Debatte, soziale Errungenschaften anzuknabbern. Beim wirtschaftlichen Wiederaufschwung im Land kann jeder eine Rolle spielen. Die Verbraucher, indem sie französische Agrarprodukte kaufen. Die großen Unternehmensbosse, wenn sie auf einen Teil ihres Gehalts verzichten. Die Konzerne, die nun staatliche Hilfe erhalten, indem sie vorerst keine Dividenden auszahlen. Der Appell findet Echo. Beim Autofabrikanten Renault verzichten die beiden Geschäftsführer auf ein Viertel ihres Gehalts. Zudem storniert das Unternehmen die diesjährige Dividendenzahlung, genau wie unter anderem der Energiekonzern Engie. Während Reifenfabrikant Michelin und Veolia, Weltmarktführer im Bereich Wasserversorgung und Abfallentsorgung, die Dividenden drastisch reduzieren. Sicher auch wegen des verlängerten Shutdowns. Die Unternehmen müssen ihr Geld beisammenhalten.
Suzanne Krause berichtete aus Frankreich. Und nicht nur französische Konzerne streichen dieser Tage ihre Gewinnausschüttungen. In Deutschland verzichtet unter anderem Adidas in diesem Jahr darauf, eine Dividende an Aktionäre auszuschütten. Das allerdings vor dem Hintergrund eines Kredits der staatlichen KfW-Bank. Die gestrichene Dividende ist eine Bedingung für die staatliche Unterstützung. Eine Bedingung, die bei einer anderen Form der Staatshilfe nicht gestellt wird, beim Kurzarbeitergeld. Einige Konzerne schütten in diesem Jahr Dividenden aus. Gleichzeitig zahlt der Staat einen Teil der Löhne für ihre Beschäftigten. Wie passt das zusammen? Dieser Frage ist Mischa Erhardt nachgegangen.
Unternehmen, die von der staatlichen KfW-Förderbank Hilfe in Form von Krediten bekommen, dürfen keine Gewinne oder Dividenden an ihre Eigentümer ausschütten. Aus dem Bundesfinanzministerium heißt es darüber hinaus, dass die Regierung bei großen Krediten auch erwarte, dass das Management sich selbst verpflichtet, auf die Auszahlung von Boni für das laufende Jahr zu verzichten. Anders sieht das offenbar im Fall von Kurzarbeit bei vielen Unternehmen aus. Rund 44 Milliarden Euro Dividende wollen die Börsenunternehmen als Gewinnbeteiligung für das vergangene Geschäftsjahr an die Aktionäre überweisen. Allein im DAX sind weit über 30 Milliarden Euro an Ausschüttungen geplant. Und das, obwohl viele der Unternehmen für ihre Beschäftigten Kurzarbeit angemeldet haben.
Ja, das ist die hässliche Fratze des Kapitalismus. Wenn auf der einen Seite die staatlichen Leistungen der Solidargemeinschaft annehmen, auf der anderen Seite die Erhöhung der privaten Einkommen der Eigentümer voranzutreiben. Und ich würde mir jedenfalls als Manager natürlich nicht tun, nicht nur aus Reputationsgründen, sondern aus Gründen heraus, wie unsere Gesellschaft noch zusammengehalten werden kann.
Sagt der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion Carsten Schneider. Nach Berechnungen des Handelsblatts halten trotz Krise von den 160 in den wichtigsten Börsenindizes gelisteten Unternehmen an der Börse an der Zahlung ihrer Dividenden fest. Dazu zählen unter anderem DAX-Konzerne wie BASF oder Autobauer wie Volkswagen, BMW oder Daimler. Daimler hatte wie andere Autobauer in Europa auch seine Produktion zunächst 2 Wochen unterbrochen. Mindestens 4 Wochen bis Ende April herrscht beim Stuttgarter Autobauer nun Kurzarbeit. Nach Auskunft von Continental hat der Konzern bislang für 30.000 seiner Beschäftigten Kurzarbeit angemeldet. Trotzdem hält das Unternehmen an seinen Dividendenplänen fest. Gewinnausschüttungen und Staatshilfen, auch für Jens Hilgenberg, Vorstand im Dachverband der kritischen Aktionärinnen und Aktionäre, ein Unding mit einer kleinen Einschränkung.
Das ist ohne Frage kein statthaftes Verhalten. Und man muss aber auf der anderen Seite natürlich betrachten, dass die Erfolgsbeteiligungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oft mit einer Betriebsvereinbarung an die Dividendenzahlung gekoppelt sind.
Das sehen viele Beobachter als ein Problem. In manchen Unternehmen sind Belegschaftsaktien Teil der Vergütung. Deswegen sind Beschäftigte darauf angewiesen, aber auch, weil sie zur Sicherung der Altersvorsorge dienen können. Dieses Problem sieht auch Klaus Nieding, der Vizepräsident der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz. Da die Dividenden sich zudem aus den Gewinnen des Vorjahres speisen, spricht für ihn grundsätzlich nichts dagegen, Dividenden auszuzahlen. Dennoch hält Nieding es im Zweifel für klug, sich mit Gewinnausschüttungen zurückzuhalten.
Tatsächlich ist es natürlich auch so, dass auf der anderen Seite Aktionäre Mitunternehmer sind und als solches auch den Geboten der kaufmännischen Vorsicht unterliegen. Und man kann durchaus verstehen, wenn es Aktionäre gibt, die dann fordern, dass man lieber sich bei der Dividendenausschüttung in der aktuellen Krisensituation etwas zurückhält, um ein Liquiditätspolster anzusammeln.
Einige Unternehmen agieren entsprechend und haben die Streichung von Dividendenzahlungen angekündigt, so etwa die teilverstaatlichte Commerzbank Hugo Boss oder der Sportartikelhersteller Puma. Auch Lufthansa und Adidas haben die Dividendenzahlungen gestrichen. Allerdings hat Adidas sich einen KfW-Großkredit in Höhe von 2,4 Milliarden Euro gesichert. Da ist der Dividendenverzicht quasi mit eingebaut.
Mischa Erhardt berichtete. Wir schauen auf 2 Institutionen, die wie geschaffen wirken, eine globale Wirtschaftskrise zu bewältigen. Die Weltbank, deren Aufgabe die Förderung der Entwicklungshilfe ist, und der Internationale Währungsfonds IWF, der das globale Finanzsystem überwacht und Zahlungsprobleme von Staaten beobachtet und dabei eingreift. Weltbank und IWF haben ihre jährliche Frühjahrstagung in dieser Woche digital abgehalten, beobachtet von meinem Kollegen Jan Bösche in Washington. Wir können darüber sprechen, Herr Bösche. Heute hat sich nochmal Weltbankpräsident David Malpass geäußert. Gehen wir darauf ein, wie schätzt er die Lage für die ärmsten Staaten der Welt ein?
Ja, besonders für die ärmsten Länder ist es die Lage wirklich prekär, weil hier viele Probleme aufeinander kommen. Also Gesundheitssysteme, die nicht so stark ausgewickelt sind, jetzt überlastet sind. Dann große Finanzierungsprobleme, weil zum Beispiel Märkte, der Tourismus weggebrochen ist. Aber auch ganz praktisch, weil viele Investoren sich aus den Entwicklungsländern verabschiedet haben, als die Krise angefangen hat. Das sind große finanzielle Probleme, bei denen die Weltbank und bei denen der IWF natürlich helfen wollen.
Wie stark haben denn die beiden Institutionen jetzt ihre Tagung genutzt, um sich in der abzeichnenden Krise tätig zu werden?
Also sie haben in erster Linie um Aufmerksamkeit gebeten. Viele große Industrieländerstaaten sind gerade sehr mit sich selber beschäftigt und deswegen haben diese Organisationen darauf hingewiesen, dass die Entwicklungsländer Hilfe brauchen. Sicherlich Kernstück war eine Schuldenerleichterung. Die G7 hatte dafür plädiert, die G20 hat sich dem dann angeschlossen. Das hat auch David Malpass gerade nochmal als einen großen Erfolg gefeiert, dass für die ärmsten Länder die Schulden nicht erlassen werden, aber zumindest verzögert werden. Sie müssen keine Zinszahlungen mehr leisten, zumindest in diesem Jahr. Nun der Appell der Weltbank, dass auch private Investoren sich dem anschließen und nicht einfach nur ausnutzen, dass die staatlichen Geldgeber da jetzt in Vorleistung gegangen sind. Und Kritiker oder Entwicklungshilfeorganisationen sagen, man müsste auch noch weitergehen. Es kann nicht nur eine Erleichterung geben, sondern man müsse auch über einen Schuldenerlass sprechen. Das wäre dann aber noch einmal eine ganz andere Verhandlungsaufgabe.
Herr Bösche, Sie haben die Tagung schon oft beobachtet, riesige Veranstaltung, dieses Jahr alles digital. Wie war die Stimmung?
Es gab keine Stimmung. Die Veranstaltungen waren eingedampft. Man hat zwar Pressebriefings bekommen, aber der wichtige Austausch von Finanzministern, von Notenbankchefs, aber auch zum Beispiel von Organisationen der Zivilgesellschaft, die sich bei diesen Treffen auch immer miteinander austauschen können, das hat natürlich alles gefehlt. Insofern vielleicht im Herbst die nächste Auflage wieder etwas größer.
Danke, Jan Bösche, nach Washington mit diesen Eindrücken. Deutschlandfunk, der Abend, gleich nach den Nachrichten geht es hier weiter mit tagesaktuellen Berichten.